ARD.
Der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Das wäre ja geradezu widersinnig, wenn Sie jetzt dagegen stimmen würden.
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir in der Koalition bei einigen wesentlichen Punkten anderer Auffassung sind.
Heute wird's kämpferisch bei uns in der Spreepolitik. Herzlich willkommen zu Battlestar Berlin-Brandenburg. Es geht um epische Schlachten, wo Münchner Großmäuler abgewatscht werden und Regierungskoalitionen am seidenen Faden hängen. Oder vielleicht doch nicht. Wir sprechen auf jeden Fall jede Woche über alles, was wir besonders wichtig oder kurios fanden in der Politik in Berlin und Brandenburg. Und diesmal geht es unter anderem um das House of Games, mit dem Berlin ganz groß werden will in der Computerspielebranche. Und nebenbei sozusagen als netter Kollateralschaden Bayerns Markus Söder ärgern kann. Es geht um die Woche der Wahrheit für die Brandenburger Regierungskoalition. Die muss nämlich zittern, ob das bisschen Haushalt sie zu Fall bringt. Und als Schmankerl gibt es in der heutigen Rede-Battle noch unsere Bewertung der Berliner Koalitionscrash-Gerüchte und der CDU-Träumereien von einem Iron Dome-Raketenabwehrsystem für die Hauptstadt. Hallo, sagt Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und wir starten mit dem House of Games und dem Mann, der bei uns in der Berliner Landespolitikredaktion der Experte ist für alles, was mit Wirtschaft, Gaming, E-Sports zu tun hat und der am Dienstag auch als Erster verkünden konnte, wo das House of Games seinen Standort finden wird. Hallo Sebastian Schöbel.
Grüß dich, hallo.
Und bevor wir jetzt zu den harten Fakten kommen, müssen wir erstmal eine Frage klären, die auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey am Dienstagmorgen im RBB24 Inforadio beantworten musste, nämlich was zocken Sie so?
Na, ich habe geworben für unser erstes E-Sports-Team Berlin und da ist eine der Kategorien League of Legends und das habe ich vor kurzem mal ein bisschen angespielt.
Und was zockst du so, Sebastian?
Ich zocke nicht das gleiche wie Franziska Giffey, sondern ich spiele mit meinem Sohn zusammen gerne Minecraft und spiele dann für mich persönlich den neuen Teil der Elder Scrolls-Serie, nämlich den Oblivion, der neu aufgelegt wurde. Ein Spiel, mit dem ich auch groß geworden bin, das es jetzt in einer neuen Remastered-Version gibt. Und ich spiele auch gerne alte Spiele, zum Beispiel Patrizia 2 Gold, eine Hanse-Handelssimulation von Ascaron, einem legendären deutschen Spieleentwickler. Gibt es leider nicht mehr, aber das Spiel gibt's noch.
Ich habe mich ja vor Jahren mal entschieden, dass ich das überhaupt nicht mache, weil, also ganz ehrlich, bei mir ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich da total drin verschwinde. Ich hatte mal so eine ganz fiese Candy Crush Phase. Also ich will das jetzt nicht vergleichen mit den Spielen, die du spielst, aber also bei mir besser nicht. Aber gut.
Okay.
Lass uns mal tatsächlich ganz ernsthaft werden. Was genau ist dieses House of Games und wo soll es warum hin?
Also zunächst mal, wo soll es hin, konnten wir diese Woche vermelden. Tatsächlich ist das Haus Lux an der Warschauer Brücke, kennt man wahrscheinlich als Oberbaum-City dieses ganze Gebiet. Das ist dieses Hochhaus mit diesem sehr ikonischen Glaskubus obendrauf, kann man von der Warschauer Brücke auch sehr gut sehen.
Und das ist die Ecke, wo auch ganz viele coole, hippe, junge Leute unterwegs sind. So hat es zumindest versucht, die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey zu verkaufen.
Genau, da ist auf jeden Fall immer was los. Also wenn der Papst irgendwo im Kettenhemd boxen würde, dann würde er es wahrscheinlich an der Warschauer Brücke tun. Er wäre da allerdings auch nicht der Einzige, der im Kettenhemd boxen würde. Insofern, dieses Gebäude ist tatsächlich ein altes Industriegebäude, ist schon relativ alt, wurde früher benutzt von, also für die Glühlampenproduktion von Osram, ist dann später umbenannt worden zu DDR-Zeiten und ist soll jetzt eben dieses House of Games werden und da soll quasi das Zentrum der Berliner Games-Industrie entstehen mit einem großen Ankermieter und drumherum ganz viele kleine Entwicklerstudios, die dort im Prinzip günstigen Büroraum, Arbeitsräume finden sollen. Dazu auch eine ganze Menge zusätzliche Räume, die sie brauchen für Konferenzen, für Präsentationen, auch um ein neues Spiel vorzustellen. Und das soll dann alles dort in diesem Haus stattfinden. Außerdem sollen da auch die Förderstrukturen mit rein, sodass also die Firmen im Idealfall, so zumindest die Vorstellung, in diesem Haus nicht nur die Spiele entwickeln können, sondern gleich auch die richtigen Ansprechpartner haben, quasi Etage drunter oder zwei drunter, die ihnen dann mit der Förderung helfen können. Und es soll auch, das ist das große Ziel, das Computerspielemuseum da reinziehen, damit die Öffentlichkeit da auch hingehen kann, um Computerspiele zu sehen, spielen zu können, sich angucken zu können. Was viele nicht wissen, ist, dass Berlin die größte Computerspielesammlung der Welt hat. Also wirklich zigtausende Titel, die dann eingemottet hier in Lagern liegen. Und die sollen in diesem House of Games auch spielbar gemacht werden.
Du hast gerade von günstigen Mieten gesprochen. Weiß man schon, was das ungefähr kosten wird?
Nein, da haben sie sich bedeckt gehalten. Ich habe das natürlich nachgefragt, was kostet bei euch der Quadratmeter? Dann haben sie so ein bisschen rumgedruckst und sagten, also so richtig fest ist das noch nicht, weil ja auch bis auf den einen großen Ankermieter, über den wir noch reden, Ubisoft, die restlichen Mieter noch nicht feststehen. Aber es gibt eine lange Warteliste von ungefähr 20 Unternehmen. Und die Macher des House of Games, also die Vista, ein landeseigenes Unternehmen, das man auch von Adlershof kennt, die sind da schon aktiv und auch relativ
und erfolgreich.
Ja. Genau. Die werden das Ganze managen und die habe ich gefragt und da war dann die Antwort, also Quadratmeterpreise werden wir wahrscheinlich so etwas unter dem liegen, was im Augenblick aufgerufen wird, aber vor allem bekommen unsere Mieter, die Games-Firmen, die Games-Entwickler halt die Möglichkeit hier auch mal nur ein Büro für eine kurze Zeit zu mieten oder dann ganz flexibel mal eben zwei, drei mehr dazu zu mieten und vielleicht auch den Vertrag mal zu verlängern oder schnell wieder rauszugehen, weil diese Szene ist sehr fluide, braucht flexible Möglichkeiten, um zu arbeiten und vor allem kriegen sie dann noch ganz viel Infrastruktur dazu, die sie normalerweise dann irgendwie selber vorhalten müssten. In diesem House of Games gibt es dann zum Beispiel auch Tonstudios, wo sie Sachen vertonen können, Sachen, die man sonst irgendwie extra noch dazu mieten müsste.
Du hast jetzt schon den Ankermieter angesprochen, Ubisoft, das ist eine französische Gaming-Firma. Das ist schon ein dicker Brocken, oder?
Das ist ein großer Brocken, ja. Auch wenn die zuletzt ein bisschen wirtschaftliche Probleme hatten. Umsatz ist etwas gesunken, lag aber trotzdem immer noch im letzten Jahr bei 2 Milliarden Euro insgesamt. Und die
haben kennt man die? Von welchen Spielen?
Die haben schon richtig große Sachen rausgebracht. Also die Far Cry-Serie zum Beispiel, ein Ego-Shooter mit diversen Teilen inzwischen. Assassin's Creed, sehr beliebt. Das ist das, wo man von Dach zu Dach springt und clandestin versucht, Leute um die Ecke zu bringen. Sehr beliebte Serie. Aber zum Beispiel auch bei Geschichte Fans wie mir, die Anno-Serie, eine Simulation diverser Zeitepochen, also auch das gehört damit dazu.
Und jetzt am Dienstag, als das Quartier Lux da als Standort vorgestellt wurde, da war also dermaßen viel Euphorie in der Luft. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der hat gesagt, an diesem Ort wollen wir Zukunft schreiben. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat gesagt, wir wollen die besten Köpfe der Welt anlocken. Ist das realistisch?
Das wird sich zeigen, das ist das große Versprechen und das sollte man bei diesem House of Games auch immer mit dazu sagen. Es ist ein Versprechen an die Stadtgesellschaft. Immerhin will ja der Senat 4,6 Millionen Euro da auch reinstecken oder hat das schon über die Vista und verspricht im Prinzip, dass man damit der Games-Industrie hier in Berlin nochmal einen Schub gibt, auch im, ich sag mal, im Wettkampf und da sind wir bei dem Battle Bild, das du am Anfang aufgemacht hast mit anderen Städten in Deutschland, die natürlich auch diesen lukrativen Markt für sich entdeckt haben und man will eben schauen, dass man das Herz, das Zentrum der deutschen Games-Industrie hier in Berlin in diesem House of Games verkörpert und ansiedelt und ja versucht eben von diesem immer weiter wachsenden Markt der Computerspielebranche weltweit dann sein Stück vom Kuchen abzukriegen.
Du hast die Battle eben angesprochen, wir haben es auch am Anfang der Sendung schon gehört. Kai Wegner hat den Termin da am Dienstag genutzt, um ein bisschen gegen den bayerischen CSU-Ministerpräsident Markus Söder zu stänkern. Da hören wir noch mal kurz etwas länger rein.
Nun gibt es ja schon wieder ganz viele Menschen in Deutschland, die meinen, sowas haben wir längst. Also üblich bei Markus Söder. Immer wenn irgendwas woanders entsteht, dann behauptet er, gibt's schon. Meine Damen und Herren, so ein House of Games gibt es weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat, meine Damen und Herren. Wir haben unfassbar viele kreative Orte, unfassbar viel spannende Räume. Und deswegen, meine Damen und Herren, der Markus Söder sucht ja häufig das Battle mit Berlin. Dieses Battle, Franziska, nehmen wir gerne auf mit Bayern.
Für mich war da so, waberte da so ganz leichtes Boxkampf-Feeling durch die Halle von wegen in the red corner, obwohl sie natürlich beide in the black corner sind. Ne? Ist dieses House of Games denn wirklich so einzigartig, wie Kai Wegner das da dargestellt hat und können da wirklich München, Düsseldorf oder wer auch weiter nur gegen abstinken?
Ich habe ehrlich gesagt diese Aussage, Also es klang ja so, als hätte er sich ganz speziell auf eine Aussage von Herrn Söder zum House of Games bezogen. Die habe ich gar nicht gefunden. Ich weiß, ich stand dann erstmal da im Publikum und dachte mir, wovon redet der Mann jetzt? Was hat denn Markus Söder gesagt? Also ich habe es nicht gefunden. Wer weiß, wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann, gerne. Ich nehme jeden Tipp entgegen. Aber er hat sich einfach darauf bezogen, dass München, wenn es nicht nur ums Gaming geht, aber auch um andere Branchen, gerade auch im Startup-Bereich, aber eben vor allem auch im Gaming-Bereich, schon versucht, Berlin ein Stück weit den Rang abzulaufen. Da ist München aber nicht allein. Es gibt auch andere Städte in Deutschland, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, die durchaus Interesse an der Gaming-Branche haben, die teilweise auch interessante Unternehmen da haben, vor allem Frankfurt am Main mit Crytek. Aber das, was es jetzt mit dem House of Games in Berlin gibt, das gibt es in der Größe sonst wo in Berlin, in Deutschland nicht. Also nicht von der, es gibt die Gamerei in München, es gibt in Düsseldorf noch so eine ähnliche Institution, die sind aber viel, viel kleiner. Das House of Games mit 15.000 Quadratmetern in Berlin mit der Option, das noch zu vergrößern und eben der ganzen Struktur, die da entstehen soll, das gibt es so in der Größe nicht.
Sag nochmal kurz, wie wichtig ist denn die Gaming-Branche für Berlin? Also was gibt es da schon? Wie viele Firmen, wie viele Arbeitsplätze?
Also laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es ungefähr 200 Firmen hier in Berlin, die sich in der Games-Branche tummeln. Nicht alle von denen bringen selber Spiele raus oder entwickeln sie. Einige arbeiten auch als Zulieferer mit Software und weiterer Technologie für die Games-Branche. Insgesamt sind das ungefähr 3000 Leute, die laut Giffey in dieser Branche arbeiten, nur in Berlin. Und in der gesamten Metropolregion, nimmt man also Brandenburg mit dazu, dann setzt diese Branche hier ungefähr eine halbe Milliarde Euro im Jahr um. Deutschlandweit sind es weit über 1000 Firmen und der Umsatz liegt in der gesamten Branche in Deutschland nur die deutschen Firmen hier bei 4 Milliarden Euro.
Eine Menge Geld. Und du hast es jetzt schon gesagt, der Senat gibt 4,6 Millionen fürs House of Games. Gleichzeitig wurde diese Woche dann verkündet, dass erstmal kein Geld da ist, um für 4,5 Millionen, also praktisch die gleiche Summe, einen Helikopter für Berlins Polizei anzuschaffen. Nun gibt es Leute in der Koalition, die sagen unter der Hand, also eigentlich hätte ich lieber den Helikopter gehabt. Was ist deine Meinung? Sind diese 4,6 Millionen gut investiertes Geld?
Ich glaube schon. Also wenn das so aufgeht, wie man dieses Konzept sich vorgestellt hat, dann sind diese 4,6 Millionen, ich sag mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vor allem ist das keine direkte Förderung, sondern das ist eine Eigenkapitalerhöhung für die Vista. Die gehört dem Land Berlin und die wiederum investiert das in das House of Games. Und sollte es tatsächlich so kommen, dass dieses House of Games die Branche weiter nach vorne bringt und da auch neue Spieleentwickler in Berlin auf den Markt bringt, aus Berlin und den Berliner Entwicklern, die es hier gibt. Und es gibt immer mehr davon, weil die auch die Studiengänge an unseren Universitäten sind inzwischen für die Spielebranche auch vorhanden. Dann haben die hier eine Chance, wirklich mit ihren Ideen auf den Markt zu kommen. Und dann können die eine Menge Geld verdienen und natürlich Steuern zahlen.
Genau, darauf hat die Wirtschaftssenatorin sehr deutlich hingewiesen.
Und da haben sie übrigens gelacht im Publikum.
Genau, weil man, glaube ich, weiß, dass oft diese Games-Tech-Firmen nicht so groß sind im Steuern zahlen, oder?
Naja, wenn sie in Deutschland ansässig sind, dann müssen sie hier Steuern zahlen. Es sind die internationalen Firmen, die sicherlich dann irgendwie einen Weg finden, die Steuern, die sie eigentlich in Deutschland zahlen müssten, vielleicht in einem anderen europäischen Land oder ganz im Ausland zu bezahlen. Aber das ist ja genau das Ziel, dass man die Branche hier so aufbaut, dass sie hier auch heimisch ist. Und es gibt durchaus erfolgreiche Berliner Games-Firmen, die auch eine Menge Geld verdienen und dann auch natürlich eine Menge Steuern zahlen. Wooga zum Beispiel, bekannt ursprünglich mal mit Facebook-Spielen, inzwischen auch auf anderen Plattformen. Die haben, glaube ich, zuletzt auch einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro gehabt.
Nun geht es mit dem House of Games ja nicht gleich morgen los. Was ist der Zeitplan?
Erstmal muss das Luxhaus umgebaut werden. Also das ist im Prinzip ist das einfach ein bisschen Büros, aber das muss auf die Ansprüche eben der Games-Branche umgebaut werden. Die 15.000 Quadratmeter, das ist erstmal die Maximalzahl, mit der man starten will. Allerdings halt mit der Option, dass man es auch noch erweitern kann. Und dann sollen die im Frühjahr 2026 an den Start gehen. Der Ankermieter Ubisoft steht ja schon fest und die weiteren Firmen sollen dann jetzt folgen. Mit denen müssen die Verträge unterschrieben werden. Man hofft einfach, dass diese 20, 25 Firmen, die da in der Warteschlange stehen, dann auch wirklich kommen. Was noch offen ist, wie lange es mit dem Computerspielemuseum dauert, das wissen wir nicht, denn das Computerspielemuseum ist im Augenblick ja an der Karl-Marx-Allee, hat da seine Räume und die brauchen Geld, um diesen Umzug zu finanzieren und vor allem dann auch den neuen Standort zu finanzieren und das ist noch offen. Es kann also da wirklich sein, dass wir im Frühjahr 2026 mit dem House of Games starten, aber das Computerspielemuseum da noch nicht eingezogen ist.
Okay, Frühjahr 2026. Ich hoffe ja sehr, dass du dann mit deinen Spielen irgendwie ein paar Level weiter bist, falls es bei deinen Spielen überhaupt Level gibt oder ich
Nein,
mich jetzt
bei meinen
gibt keine
Spielen
Level.
Keine Level.
Okay, dass du dann strategisch irgendwie das Feldherrenniveau oder so erreicht hast, was immer es da gibt. Ganz vielen Dank, Sebastian, für deine Infos zum House of Games.
Gerne.
Auch in Brandenburg ging es diese Woche ums Geld, allerdings mit Implikationen, die ziemlich weit über einen Hubschrauberkauf oder ein einzelnes Wirtschaftsförderprojekt hinausgehen. Es geht um den ersten Haushalt, den die ja immer noch vergleichsweise junge Koalition aus SPD und BSW verabschieden muss. Und es geht um die Frage, ob es die Regierung dabei aus der Kurve tragen könnte. Wer könnte das besser einschätzen als Amelie Ernst aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion, die sich diese Woche unter anderem durch den Haushaltsausschuss gequält hat und mir gesagt hat, puh, das war eine Spezialvorlesung Makroökonomie. Hi Amelie.
Ja, wem es gefällt, also man wird ja auch nicht dümmer im Landtag, ne? Man lernt auch immer noch, wenn man ein bisschen genau zuhört, über Stunden auch was dazu. Hi Sabine.
Du, nächste Woche soll ja der Landtag in Potsdam den Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr verabschieden. Man merkt schon, dieses Jahr sind auch vergleichsweise spät dran. Bring uns doch mal bitte auf den Stand. Was ist denn die Ausgangslage? Worüber wird noch gestritten?
Genau, das eine ist wirklich, wir sind spät dran. Es ist Juni und viele warten darauf, dass jetzt mal klar ist, was mit dem Geld passiert dieses Jahr, wer was wie ausgeben kann. Da liegt einiges jetzt auch auf Eis. Und jetzt wird natürlich diskutiert einerseits über Inhalte, über mögliche Kürzungen, über Sachen, wo Prioritäten gesetzt wird, ganz konkret. Also da haben wir in den letzten Wochen hier im Podcast ja auch drüber gesprochen, ne? Bildung, Schulen, Lehrkräfte, da soll es Kürzungen geben, da gab es auch Proteste. Es geht um die Infrastruktur zum Beispiel, wie viel Geld geht in Bahnverbindungen, in Straßen, in Fahrradwege und so weiter. Da ist man auf der Zielgeraden, aber vor allen Dingen ging es diese Woche jetzt nochmal um das große Ganze, also um die Frage, wie viel Geld ist es denn insgesamt? Wie viele neue Schulden sind es auch? Also 16,7 Milliarden Euro für dieses und 17,4 Milliarden Euro fürs nächste Jahr hat die Koalition eingeplant. Aber die Frage ist eben, was ist mit der Schuldenbremse? Also man darf ja ausnahmsweise sozusagen neue Schulden aufnehmen, wenn man nachweist oder davon ausgeht, dass es eine Konjunkturkrise ist und Einnahmeausfälle gibt. Und das war eben die Frage diese Woche eben im Haushaltsausschuss, Stichwort Makroökonomie-Vorlesung, dass man eben einfach gerade bei der CDU sehr skeptisch ist und gesagt hat, nee, ist das wirklich hier eine Krisenlage? Kann man das wirklich so rechnen, dass wir auf 10 Jahre verteilt, so macht es die Koalition oder will es die Koalition machen, festlegt, dass wir eine Krise haben und deswegen nochmal neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen dürfen. Und deswegen hatten eben diverse Experten das Wort im Ausschuss zu genau dieser Frage. Ja, und das klang dann schon sehr speziell.
Die Wachstumsrate der totalen Faktorproduktivität ist ein Trend, den Sie in ganz vielen Ländern der Welt beobachten, unter anderem auch in den USA. Die Beschreibung der totalen Faktorproduktivität als exponentielles Wachstum nicht adäquates, sondern als additives Wachstum in der Vergangenheit die adäquate Beschreibung war. Und das spricht für sich genommen eigentlich auch nochmal dafür, dass ein Modell, das ein exponentielles Wachstum unterstellt, langfristig auch in der Gefahr steht, etwas zu überschätzen. Die Wachstumsrate der Produktivität kehrt letztlich zu einem Durchschnitt zurück.
Und so weiter, alles klar, oder?
Ich bin total froh, dass
nochmal
du danach schlauer
kurz
warst.
Zusammengefasst, also es war Jens Beusen-Hochrewe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, der sich wirklich auskennt mit dem Thema und mit der Frage, ob das jetzt sozusagen eine gute Idee ist, das Ganze auf Krise und auf Konjunkturkrise runterzurechnen auf 10 Jahre. Und da wurde eben wirklich über Stunden genau diese Frage hin und her bewegt.
Nun könnte man jetzt denken, klar, ein bisschen Protest oder auch viel Protest gegen einen Haushaltsentwurf von außerhalb des Parlaments ist total normal, dass auch vielleicht sogar Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen nicht so ganz happy sind, ist irgendwie auch Business as usual. Aber diese SPD-BSW-Koalition in Brandenburg, die hat halt nur 2 Stimmen über den Durst im Parlament. Also gibt es deshalb schon die Sorge, dass die Sache vor die Wand fahren könnte?
Genau, da fehlt rein rechnerisch eben nicht viel bei all diesen Faktoren, sowohl den Inhalten als auch bei der Frage mit den neuen Schulden, um diesen Haushalt möglicherweise doch platzen zu lassen nächste Woche im Landtag. Da soll er ja dann irgendwann durch sein, spätestens am Freitag. Bei der SPD scheint man da im Moment relativ geschlossen zu stehen, aber beim BSW kann man sich da eben nicht ganz so sicher sein.
Genau, und Ärger macht mal wieder, muss man sagen, der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf. Erklär uns doch mal bitte ein bisschen, wer ist das und was ist sein Problem?
Genau, den hatten wir hier in verschiedenen Zusammenhängen auch schon mal erwähnt. Also er hat mittlerweile quasi eine gewisse Prominenz erlangt, dadurch, dass er immer mal wieder, sagen wir mal, sein eigenes Ding macht oder auch gegen den Kurs der Koalition oder des BSW in der Fraktion zumindest sich äußert und ausspricht und auch abstimmt im Landtag. Also er war ja schon zu Beginn der Koalition gegen die Investition in den Bundeswehrstandort in Holzdorf, weil das für ihn eben alles in Richtung Aufrüstung geht. Da war er dagegen. Jetzt Zuletzt kritisiert er eben die Kürzung im Bildungsbereich, also diese zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrkräfte zum Beispiel, hat auch ein massives Problem mit den Regelungen jetzt zur Grundsteuer, da möchte er Änderungen. Also der hat an verschiedenen Stellen jetzt in den letzten Monaten auch im Innenausschuss immer wieder klar gemacht, er ist gegen bestimmte Einzelpläne, hat auch schon mal gestimmt mit der AfD, das wollte man ja eben nicht als Koalition, und sich auch bei Anträgen der Koalition enthalten. Also da dreht sich immer sehr, sehr viel wieder um ihn. Und ja, bei so einer knappen Mehrheit macht das eben einen Unterschied. Jetzt hat man ihn aus verschiedenen Ausschüssen schon abberufen, in denen er eigentlich war. Aber man tut sich eben jetzt auch nicht so leicht, ihn einfach sozusagen rauszuwerfen aus der Fraktion, aus der BSW-Fraktion, weil man braucht eben dann am Ende auch seine Stimme und will das Ganze nicht noch riskanter gestalten, sage ich mal.
Nun könnte ja zahlenmäßig die Koalition einen Neinsager verkraften. Gibt es noch andere Wackelkandidaten?
Naja, es gab zuletzt zumindest noch ein, zwei Abgeordnete vom BSW, zum Beispiel Reinhard Simon aus der Uckermark. Der hat sich auch mal enthalten bei Abstimmung. Der tritt aber nicht so offensiv auf wie Sven Horn auf mit seiner Grundsatzkritik an der Koalition, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben die Kommunen eben gerade jetzt speziell der Städte- und Gemeindebund diese Woche auch noch mal klar gesagt, wir müssen jetzt aber mal einen Haushalt haben. Also wir müssen planen können. Die Städte und Gemeinden wissen sonst nicht, wo es hingeht. Und das baut auch noch mal so ein bisschen Druck auf. Die Frage ist, ob eben einzelne Abgeordnete, die da bei bestimmten Punkten skeptisch sind, sich davon beeindrucken lassen.
Gibt es denn Zugeständnisse schon an die Kritiker, also speziell an Herrn Horn auf?
Jein, also der SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann hat diese Woche einerseits nochmal gesagt, Leute, wir müssen zusammenstehen, hat aber auch speziell an Sven Horn auf nochmal eine Botschaft gesandt, zu sagen, ja, man hat doch draufgelegt im Bildungsbereich, beim Vertretungsunterricht nochmal einige Millionen, auch bei der Grundsteuer würde man doch nochmal nachbessern, man guckt sich das Ergebnis erstmal an, wie es am Ende aussieht, das sei noch gar nicht alles so durch, also man sendet da schon Signale. Und auch der BSW-Fraktionschef Nils-Olaf Lüders hat gesagt, dass man mit Horn auf weiter im Gespräch sei. Aber das zeigt eben auch schon, wie mächtig so ein einzelner Landtagsabgeordneter sein kann oder werden kann, wenn die Mehrheiten so knapp sind.
Du hast jetzt gerade die Fraktionschefs erwähnt. Du hast das Ohr an den Fraktionen. Wie ist denn da die Stimmung? Sind die schon sehr nervös?
Also nach außen würde ich sagen, ist man zuversichtlich und sagt, wir haben das hier alles im Griff und sind da auf einem guten Weg. Hinter den Kulissen wissen wir auch, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man sehr eng im Gespräch und gerade eben mit einzelnen Abgeordneten beim BSW dann aber deutlich mehr Unruhe, würde ich sagen, als bei der SPD.
Was ist denn deine Einschätzung? Also diese jetzt nicht mal ein Jahr alte Koalition, also ein halbes Jahr alte Koalition, die wird doch nicht ernsthaft zerbrechen, oder?
Glaube ich am Ende auch nicht, aber das kann sozusagen noch eine Welle danach nach sich ziehen. Ne? Der Haushalt ist natürlich eine wichtige Hürde und eine große Hürde und wenn die übersprungen ist, dann ist das schon mal was, was man geschafft hat. Aber dann heißt das ja nicht, dass absolut wieder ruhige See ist und dass damit alle eng beieinander stehen, sondern da gibt es demnächst die nächsten Themen und da gibt es auch um Kürzungen etc. weitergehen. Und ja, das heißt, da ist noch lange nicht Ruhe.
Ich bin wirklich super gespannt, Amelie. Danke dir für deine Einschätzung. Und ich würde sagen, nächste Woche dann die Auflösung. Ne? Hat Brandenburg noch eine Regierung oder nicht?
Wir klären das. Bis denn.
Bis denne.
Tschüss.
Wir kommen jetzt nochmal zurück nach Berlin, denn auch da ging in dieser Woche das Gespenst eines Koalitionsbruchs um. What? Das muss uns Thorsten Gabriel einordnen, der die Berliner Landespolitik kennt wie kaum ein anderer bei uns. Hi Thorsten.
Hallo Sabine.
Die BZ, die hatte pünktlich zum Plenumstag am Donnerstag gefragt, plant SPD-Fraktionschef Raed Saleh den Koalitionsbruch? Nicht wirklich, oder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich muss sagen, ich hatte an dem Donnerstag Frühdienst und das heißt immer, dass der oder diejenige dann morgens so durchguckt, was denn die klassischerweise die Zeitungen so in ihren Ausgaben drin haben. Und ich schlug also Seite 5 der BZ digital auf und dachte, ups, was ist das denn? Fühlte mich sofort erinnert und 20 Jahre zurückgeworfen. Da hat die SPD ja in der Tat schon mal einen Koalitionsbruch hingelegt. Vor 25 Jahren, muss man fast sagen. Genau, also was stand da drin? Da stand drin, dass die SPD, namentlich Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende, vorhabe, nach der Sommerpause mit fadenscheinigen Gründen die Koalition mit Kai Wegner und der CDU platzen zu lassen und sich selbst von Grünen und Linken zum regierenden Bürgermeister wählen zu lassen.
Das Ganze auf Basis von Gerüchten, oder?
Auf Basis von Gerüchten, einem Rad Saleh, der es selber auch dementiert hat.
Genau, bei dem habe ich gestanden am Donnerstag, der hat gesagt, also nee, wirklich nicht.
Genau, und das, in dem Artikel selber wurden auch keine Stimmen aufgeführt, die man jetzt ernst nehmen konnte, als das wurde ernsthaft erwogen. Also so ein bisschen steht man davor und rätselt, wollte da ein Medium mal testen, was so geht, oder andere aus der Partei haben das irgendwie so mal hingehechelt, um mal zu gucken, was damit passiert. Ja, in jedem Fall war es unterhaltsam.
Aber du hast schon eben gesagt, auf Seite 5, von daher,
genau.
Die BZ hatte, glaube ich, auch gemerkt, Aufmacherpotenzial hat es vermutlich nicht.
Dann, das dachte ich dann nämlich auch, weil sonst hätte man überlegen müssen, muss man doch noch mal ein bisschen tiefer recherchieren, wie weit ist dieser Putschplan gediehen. Aber als ich dann eben auch merkte, liebe Leute, es ist Seite 5, dann kann es so dringend dann doch nicht sein.
Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es so nicht kommt. Was aber sehr klar und sehr offensichtlich ist, dass die Stimmung in der Koalition von CDU und SPD nicht so berauschend ist gerade. Das haben wir am Donnerstag im Abgeordnetenhaus gesehen. Da gab es Knatsch auf offener Bühne.
Genau, bei der Verkehrspolitik. Und das war insofern bemerkenswert, als dass es jetzt so nach meinem Dafürhalten das zweite Mal, glaube ich, war, dass wirklich mal offen Konflikte ausgetragen werden. Also Kai Wegner war das ja immer sehr wichtig, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, wir reden hier intern vertraulich miteinander und da darf es dann auch mal ein bisschen zur Sache gehen, aber nach außen hin sind wir hier geschlossen.
Aber das zweite Mal erst, ich glaube, da habe ich ein paar mehr gezählt.
Ja, ich habe es jetzt an Personen festgemacht. Also ich habe jetzt die Konflikte mit der Sozialsenatorin Chancel Kiesel-Tippe im Kopf gehabt. Da gab es ja vor allen Dingen um die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.
Und auch Ausbildungsplatzumlage, da gab es schon mal Misstöne.
Genau, also auf Personen bezogen vielleicht Nummer zwei. Jetzt in diesem Fall haben wir es mit der Verkehrspolitik zu tun. Und da war es dann wiederum der SPD-Abgeordnete Tino Schopf, der sehr offen im Parlament und davor auch im zuständigen Ausschuss sagte, wir sind da nicht einer Meinung, wenn es um die Frage, den Umgang mit Kiezblocks in den Bezirken geht, wenn es um die Frage geht, wie wird mit Tempo 30, Tempo 50 in der Stadt umgegangen. Und das wurde relativ offen adressiert und führte dann auch dazu, das konnte man sehr schön beobachten, normalerweise gibt es ja so etwas, so eine Disziplin in der Koalition, man beklatscht die Rednerinnen und Redner schon gegenseitig irgendwie, auch wenn man sagt, naja, man ist da vielleicht nicht immer einer Meinung, aber hier war das dann doch strikt getrennt, die CDU hat für ihren verkehrspolitischen Sprecher Beifall gegeben und die SPD für ihren und ansonsten, nein, es gab von Grünen und Linken Beifall für die SPD, das gab es schon, ja.
Also ich finde, man merkt ja schon, dass der nächste Wahlkampf jetzt wirklich schon so langsam seine Schatten vorauswirft. So lange dauert die Legislaturperiode auch nicht mehr. Also im September 2026 ist Abgeordnetenhauswahl. Man muss aber sagen, und das jetzt als kleiner Rausschmeißer, manche denken ja wirklich weit über die Legislaturperiode hinaus. In dieser Woche der Fraktionschef der CDU, Dirk Stettner, der in einer Journalistenrunde, in der wir auch beide saßen und wo große Teile nicht zur Berichterstattung freigegeben waren, aber eine Sache, die wollte er offensichtlich auch gerne, dass das die Öffentlichkeit erfährt. Er hat gesagt, er hätte für Berlin gerne einen Iron Dome, wie den Israel auch hat, wie wir gerade auch in diesen Tagen wieder in Action erleben können.
Also ein Abwehrsystem für Raketenangriffe, genau, ja. Auch ein bisschen befremdlich, wenn ein Politiker aus der Provinz, mal despektierlich, aber zumindest nicht aus der bundespolitischen Liga, außenpolitische Themen aufruft, sage ich mal. Fühlte mich ein bisschen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erinnert, als der von der Raumfahrt träumte und überlegte, was er alles machen könnte. Gleichzeitig denkt man ja immer so in großen Kategorien, dass Menschen das Außenpolitische suchen, wenn es innenpolitisch nicht so läuft. Ich glaube, es ist hier ein bisschen vielleicht beides. Also ich glaube schon, dass Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef, so ein Faible für Technologie hat.
Stichwort Magnetschwebebahn.
Stichwort Magnetschwebebahn. Das mag damit reinspielen, dass man dann auch ein bisschen denkt, hey, das ist ja beeindruckend, wie sozusagen sich ein Land wie Israel verteidigen kann und so. Wenn man dann doch mal versucht, einen ernsten Kern darin zu sehen, dann kann man natürlich sagen, ja klar, Berlin ist die Bundeshauptstadt. Berlin ist damit in besonderer Weise auch möglicherweise einmal gefährdet und sich darüber Gedanken zu machen, ist sicher nicht verkehrt.
Und das hat ja auch sozusagen einen, ich würde es mal praktischen Hintergrund nennen, weil es gibt ja einen Hauptstadtvertrag zwischen dem Bund und Berlin. Also was gibt der Bund eben wegen der besonderen Situation in Berlin an die Hauptstadt und der muss ab 2027 oder muss dann bis Ende 2027 neu ausgehandelt werden.
Genau das ist es. Also es gibt einen Vertrag, der ist sehr ausführlich und wurde auch damals, erinnere ich mich, sehr intensiv verhandelt, weil natürlich ist es unbestritten, dass Berlin hier besondere Lasten zu tragen hat. Also in keinem anderen Bundesland, in keiner anderen Stadt finden so viele politische Demonstrationen jeden Tag statt. Ist ja auch kein Wunder, wenn die Regierung hier sitzt. Und das bedeutet natürlich eine Last für die Polizei. Das bedeutet überhaupt zusätzliche Anstrengungen für die Sicherheitskräfte. Und dass das Berlin da sagt, naja, das ist aber jetzt nichts, was uns als Land berührt. Da würden wir jetzt auch gerne uns freuen, wenn der Bund ein bisschen was dazu gibt. Und vielleicht auch erheblich was dazu gibt. Das ist auch sehr verständlich. Und in diesem Sinne macht es dann natürlich schon Sinn zu sagen, dann lasst uns bitte auch nochmal kurz über die Frage nachdenken, wie geschützt ist diese Hauptstadt eigentlich. Also man will ja nicht irgendwie Drohszenarien an die Wand werfen, aber vorbereitet sein ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und wenn man so einordnet, dann ergibt es durchaus auch wieder einen Sinn. Aber natürlich wirkt es auch etwas, als müsse man es etwas belächeln, wenn ein CDU-Fraktionschef eines Bundeslandes ein Raketenabwehrsystem sich wünscht.
Na, du hast eben gesagt, vorbereitet sein ist nicht verkehrt. Also ich finde, es wirkt auch von daher ein bisschen bizarr, weil wenn man weiß, wie Berlin an sich auf Katastrophenfälle vorbereitet ist, also die Hälfte der Trinkwasserbrunnen funktioniert nicht, die sogenannten Leuchttürme, wo man dann auch hingehen soll, sich treffen kann, um vielleicht, wenn es keinen Strom gibt, sein Handy aufzuladen und so weiter, da sind auch noch nicht längst alle so in Betrieb, wie die das sein sollen. Also von daher, man hat das Gefühl, also das mit dem, wie war das? Mit dem Spatz in der Hand klappt es nicht. Von daher sagt man, schaut doch mal diese schöne Taube auf dem Dach.
So könnte man es auch deuten. Also das Land Berlin hat, wenn es um Sicherheitsfragen geht, auch noch eine große Liste an Hausaufgaben zu erledigen. Und ja, vielleicht sollte man sich dann auch eher darauf konzentrieren und die große Sicherung der Stadt dem Bund überlassen, ja.
Wir werden auf jeden Fall nicht nur verfolgen, was aus dem Iron Dome wird, sondern natürlich auch, was aus der Magnetschwebebahn wird.
Ja, und ich glaube auch, wir werden in Zukunft noch viel öfter über irgendwelchen Knatsch reden und über Diskussionen über, wie sagt man so, Wirbel im Wasserglas? Nein, Stürme im Wasserglas, genau, bei dem man sagt, das ist jetzt nicht nötig, da kämpfen nur Parteien um ihren Ruf.
Alles klar, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Ja, und damit endet unsere Spreepolitik im Battle-Modus. Zum Abschluss gibt es wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir für Sie in Polen über unser spannendes Nachbarland. Den Podcast finde ich sowieso toll und in den letzten Tagen war in Polen ja politisch auch besonders viel los. Aber nicht nur das, es ist auch eine der letzten Chancen, die fabelhafte Christine Joachim im Podcast zu hören, bevor ihre Zeit als Polen-Korrespondentin endet und sie dann neue Moderatorin von Brandenburg aktuell wird. In Polen finden Sie überall zum kostenlosen Abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da gibt es natürlich auch die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.